Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich möchte euch hineinnehmen in dieses Thema Zweifel erkennen und bewältigen. Thomas, der Zweifler. Zweifel, ich weiß nicht, wo sie dich schon mal so im Leben richtig erwischt haben, wo du Herausforderungen hattest, wo du in Schwierigkeiten warst, wo vielleicht dein Job in Gefahr bestand, wo vielleicht du nicht mehr der Liebe eines Menschen sicher warst oder wo du vielleicht gezweifelt hast, ob Gott wirklich da ist. Wo haben sie dich erfasst? Wo haben dich Zweifel schon mal so richtig durcheinander gewirbelt? Ich möchte euch ein bisschen in meine Biografie reinnehmen, in die Situation, wie ich als Jugendlicher lebte. Ich glaubte nicht an Gott, ich hatte keinen Glaubensbezug und war so ein richtiger Zweifelner oder Gottleugner. Und dann habe ich auf einer Party 1985 einen Christen kennengelernt. Und es war für mich sehr erstaunlich, dass er erzählte, dass er wirklich sonntags morgens in einen Gottesdienst geht. Ich dachte, da kann man echt gut im Bett liegen bleiben. Schon ein bisschen schräg, mein Kumpel. Für mich war es faszinierend zu hören, wie er erzählte, wie er glaubte. Ich muss sagen, wie er glaubte, weil er hatte damals eine fette Glaubenskrise und war immer am Hin- und Herschlingern. In diesen Gesprächen, die sich über Monate zogen, die wir hatten, immer wieder diskutierten. Und es hat so ein gutes halbes Jahr gebraucht, bis von mir als einen Gott überhaupt nicht als realistisch ansehenden Menschen ein Fragender, ein Nachdenklicher und nachher ein Christ wurde. Ich habe mich manchmal gefragt, was gab es vielleicht vorher in meinem Leben, was mich dafür geöffnet hat? Denn ich hatte eigentlich ganz gut gelebt. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wenn alles ganz glatt läuft, dann hat man ja nicht so ein Bedürfnis, irgendwie Hilfe zu suchen. Aber in den ein, zwei Jahren davor war es in unserer Familie ziemlich rund gegangen. Ja, 1983, ich war in meinem Zimmer, hörte plötzlich in der Küche ein Teller runterfallen und ging hin und ich wusste, meine Mutter war krank, hatte eine fiebrige Grippe, so dachten wir zumindest. Und da stand sie mit weit aufgerissenen Augen und konnte plötzlich den Teller nicht mehr festhalten und wenige Minuten später konnte sie nicht mehr sprechen. Und es war wie in so einem falschen Film, plötzlich beginnt eine Katastrophe Lauf zu nehmen in deiner Familie, wo eigentlich bis jetzt immer alles ganz gut lief und friedlich und fröhlich. Sie hatte, wie sich dann wenige Tage später zeigte, eine schwere Hirnhautentzündung bekommen und es sah dann nach einigen Wochen ziemlich hoffnungslos aus. Sie lag im Koma und mein Vater sagte mir dann, du geh nicht mehr hin, es sieht einfach nur noch schrecklich aus, sie hängt an lauter Schläuchen, sie reagiert überhaupt nicht mehr, sie ist aufgedunsen. Ich war einerseits schockiert, andererseits versuchte ich mich, das Internet gab es damals noch nicht, in Bücher zu flüchten. Ich war genervt davon, dass plötzlich in unserer Familie es anfing, dass Leute sagten, boah, hoffentlich hilft der liebe Gott. Ja, und wir beten für deine Mutter. Und ich dachte, was soll das? Bisher hatte Gott keine Rolle in unserem Leben, in unserer Familie bewusst gespielt. Warum fangen jetzt alle an, irgendwie von Gott zu reden? Ja, und ich habe dann für mich weiter Ableckungsstrategien gefahren und hatte innerlich das aufgegeben, mit einer Mutter aufzuwachsen. Und dann hieß es plötzlich, es ist irgendwie ein Wunder geschehen. Ja, die Frage ist, war es ein Wunder? Für mich war es erstmal Zufall. Ja, sie hatten viele Medikamente probiert und ich dachte, vielleicht hat eben doch noch ein Medikament angeschlagen. Für mich war klar, also einen Gott, den musst du mir schon naturwissenschaftlich exakt beweisen, damit ich anfange, an ihn zu glauben, sonst ist das für mich Unsinn. Ich habe später dann, schon als ich Christ war, ein Buch entdeckt, wo ich manchmal dachte, das hätte ich gerne in dieser Zeit schon gehabt und neben den Ablenkungsromanen und Krimis, die ich gelesen habe, auch gelesen. Ein Buch, was sehr markant ist, von einem Gerichtsreporter aus Chicago. Lee Strobel heißt dieser Mann. Und dieser Mann hat ein Buch geschrieben, weil er hoch frustriert war, dass seine Frau auf die verrückte Idee kam, sich taufen zu lassen. Und er wollte ihr von den Fakten her beweisen, dass das Christentum wirklich Quatsch ist. Es ist Unsinn, an einen Gott zu glauben, an eine Auferstehung zu glauben. Und ich habe euch mal den Trailer mitgebracht und wir wollen uns mal diesen Trailer anschauen von diesem Film, weil er, finde ich, sehr markant diese Reise von Lee Strobel darstellt. Bitte jetzt den Film einzuspielen. Ein Film, der für mich faszinierend zeigt, wie, wenn man mit verschiedenen Fachdisziplinen spricht, ja, ob es die Archäologie, die Medizin ist, ob andere, dass die Dinge glaubwürdig sind, dass die Bibel nicht fehlerhaft tausendfach übersetzt wurde und wir nur so ein kleines Fragment Wahrheit da drin haben, sondern dass es mit einer sehr hohen Qualität ist, ein Text ist, der immer wieder sehr gut übersetzt wurde. Ja, und gerade in dieser Zeit des Teil-Lockdowns, da haben wir ja viel Zeit da, würde ich euch Mut machen, diesen Film wirklich mal anzuschauen. Ja, ich weiß, die Frisuren sind ziemlich gewöhnungsbedürftig und ich kann euch trösten, wir liefen nicht alle so rum, nur die Obercoolen liefen so rum. Ja, also ich sah nicht so anders aus. Ein Film, den ich sehr empfehlen kann. Von diesem Zweifler, Lee Strobel, der zum Gläubigen wurde, möchte ich zu einer biblischen Person kommen, der so klassisch der Zweifler genannt wird. Ja, Thomas, der Zweifler. Und es ist für mich ein markanter Bibeltext, ein Text, ja, wo man sich bewusst machen muss, was die Jünger alles erlebt hatten mit Jesus. Sie hatten erlebt, wie er Wunder tat. Sie hatten erlebt, dass er in ihr Leben reinkam. Sie hatten ganz normale Leben gehabt und vielleicht auch manchmal ein bisschen sinnlustig gefühlt. Jeden Tag Fische fangen. Und irgendwann ist es vorbei. Und dann hatten sie den Messias gefunden. Ja, damit war, das ist für uns heute nicht mehr so nachvollziehbar, eine enorme politische Hoffnung verbunden, rauszukommen aus dieser römischen Besatzungsmacht, endlich wieder eigenständig zu sein, frei zu sein. Ja, und dann die Katastrophe, Jesus stirbt am Kreuz. Er steigt nicht plötzlich herab im letzten Moment, wo er andere Wunder getan hatte. Nein, ganz menschlich sieht er einfach dahin. Ihr könnt mal überlegen und euch versuchen, in diese Gefühlssituation hineinzudenken, was mit euch los gewesen wäre. Garantiert Verwirrung, Verzweiflung. War alles nur eine Lüge? Was ist los? Was sollen wir jetzt machen mit unserem Leben? Und sie sind zusammen. Ja, sie sind zusammen, waren im Gespräch und ja, sie haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung vielleicht, dass miteinander Trost noch ein bisschen was bringt. Ja, nicht alle sind dabei. Thomas ist nicht dabei. Und ich möchte mal mit euch diesen Text jetzt so ein bisschen lesen und hineingehen. Ja, und es ist spannend. Vom Psychologischen kann man sagen, im Leid, in der Not, im Zweifel, es ist sehr, sehr viel klüger, mit Menschen zusammen zu sein. Thomas war nicht dabei. Und wenn ich diesen Text lese, möchte ich euch bitten, dass ihr euch so ein bisschen rein fokussiert in die Rolle des Thomas, der dann später dazukommt. Wir finden diesen Bericht, diesen spannenden Bericht im Johannesevangelium in Kapitel 20, Abvers 19. Und da heißt es, am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Sie trafen sich, obwohl eine Gefahr bestand, ja, weil sie Beziehung, Gespräch brauchten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Einer der Jünger Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, Das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach: Friede sei mit euch. Und dann sagte er zu Thomas: Lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Leben das ewige Leben habt. Thomas ist mir total sympathisch. Ja, warum? Weil er so ehrlich, weil er klar ist. Er hat den Jüngern zugehört. Er kann es nicht glauben. Er möchte Beweise. Vermutlich hatten ihm die Jünger alles erzählt, ja, und wie sie die Wunden von Jesus gesehen hatten. Und Thomas, der Kritiker, der Analyst, denkt: Nee, da möchte ich schon meine Finger reinhalten. So eine Wunde kann man ja auch vortäuschen, war vielleicht gar nicht wirklich so tief wie beim echten Jesus. Ich find's toll, hier merkt man auch die Dynamik zwischen Menschen, die sich gern haben, die Jünger versuchen, ihn zu überzeugen, aber Thomas lässt sich nicht überzeugen. Ja, er will handfeste Beweise. Und überleg mal, wenn du in der Rolle des Thomas wärst, du wärst nicht dabei gewesen, andere erzählen dir von so einem Wunder, ja, aber irgendwie, ja, meine Güte, die waren alle traurig, die haben sich das vielleicht eingebildet oder es hat sich eben wirklich einer für so einen Jesus ausgegeben. Aber cool ist, Thomas bleibt dran. Es wird im Text berichtet, 8 Tage, und 8 Tage in einer schweren Krise sind nicht leicht durchzuhalten, hat es gedauert. Sie kamen immer wieder zusammen und Thomas hat sich entschlossen: Jetzt bin ich dabei. Ja, und er ist in der Gemeinschaft in dem Moment, wo Gott besonders ihnen durch Jesus nochmal begegnet. Und das ist auch meine Erfahrung. In der Gemeinschaft von Christen, ob im Hauskreis, der Kleingruppe, in der Gemeinde, kann man besonders Gott erleben. Natürlich auch alleine. Aber hier offenbart sich Gott und in diesem Fall Jesus dem Thomas nochmal. Ich glaube persönlich, dass Jesus gerade deshalb nochmal erschien, um Thomas jetzt auch zu begegnen. Und es ist für mich sehr bewegend zu sehen, dass dieser Thomas ja in dem entscheidenden Moment, wo er jetzt die Möglichkeit hätte, wirklich mit seiner Hand in die Wunde zu fassen, das gar nicht mehr macht. Ja, das braucht er jetzt nicht mehr. Interessant ist, dass es nochmal diese Aussage hier gibt, als Thomas dann ruft: Mein Herr und mein Gott. Da sagt Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast, glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Ich habe an dieser Stelle, an dem Vers länger nachgedacht, warum wird das nochmal so betont, und habe so in meinem Leben nachgedacht über mich, und ich bin eher jemand, der zu den Zweifelnden gehört, der so der Kritiker, der Faktentyp ist, und ich habe gemerkt, das ist natürlich dann oft ein Angang. Ich werde gleich ein Beispiel von meinem Leben erzählen, wo mir das wirklich auch zu einer schweren Krise wurde. Ja, und es hat natürlich der Mensch leichter, der ohne Fakten einfach auch mal ein Stück weiter glauben und vertrauen kann. Ja, und trotzdem, das finde ich so tröstlich, Gott begegnet uns Zweiflern. Ja, und der nimmt uns sehr ernst. Und das ist mein Anliegen auch für diese Predigt, dass du, wenn du in Krisen bist, in Zweifeln bist, in Leitfragen bist, ja, und es gibt die Möglichkeiten, gleich mir und auch Horst Afflerbach nochmal Fragen zu stellen, dann stellt sie uns, stellt Fragen, seid mutig, ja, und verkriech dich nicht wie Thomas am Anfang. Ich möchte euch im zweiten Teil dieser Predigt so ein bisschen in Bewältigungsstrategien reinnehmen. Was hilft Menschen? Wir haben ja schon beim Thomas ein Stück gehört, und ich möchte euch in eine Krise in meinem Leben mit hineinnehmen, wo ich richtig ins Schlingern kam, und dann in Hiobs Leben ganz kurz der Leitfrage nachgehen und dann noch einen spannenden anderen Thomas mit euch betrachten. Ja, also 3 Menschen, 3 Beispiele im zweiten Teil dieser Predigt. Was war passiert? Warum war es in meinem Leben ich war dann schon mehrere Jahre Christ, es war so in den 90er Jahren nochmal zu einer fetten Glaubenskrise gekommen. Es lag daran, dass ein Missionar aus Wiedenes, der lange in Tansania in einem Krankenhaus dort tollen Einsatz gemacht hatte, dort mit seiner Familie die ganze Zeit gelebt hatte, nun wegen der Kinder, Schule zurückkommen wollte. Und sie hatten in Berlin, ich wohnte damals in Berlin, sich entschieden, unserer Gemeinde anzuschließen. Sie hatten wundersam, wirklich schnell in einer Zeit, wo es Berlin echt schwer war, eine Haushälfte für eine große Familie zu finden. Sie hatten drei Kinder, ein Haus gefunden. Sie waren glücklich und er flog nur noch mal für ein paar Tage, eine Woche oder zwei sollten es, glaube ich, sein, nach Tansania, um die letzten Dinge zu regeln. Und es waren tatsächlich die letzten Dinge, denn er starb innerhalb weniger Tage an einer ganz schweren Malaria. Ja, jahrelang hatte er da gewohnt. Jetzt fliegt er einmal noch rüber. Seine Familie ist in Berlin und empfängt nach zwei, drei Wochen den Sarg. Und ich war so wütend auf Gott. Ich war so verzweifelt und ich war vor allem nicht mehr nur wütend auf Gott, sondern ich hatte irgendwann die Frage, kann es dann überhaupt noch einen Gott geben? Ich bin richtig abgestürzt. Ich habe in der Zeit die Jugend geleitet, damals in Berlin. War schwierig, eine Jugend zu leiten, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, ob Gebet überhaupt noch Sinn macht oder das letztendlich nur so eine Psychoberuhigung ist. Und habe dann in dieser Art des verzweifelten Gebetes Gott gesagt, ich brauche Beweise, Herr. Sonst kann ich irgendwie nicht weiter glauben. Natürlich wollte ich eigentlich den Beleg haben, die Erklärung haben, warum musste dieser Mann sterben? Warum muss seine Familie jetzt weiter alleine durchs Leben gehen? Seine Frau hat später wieder einen tollen Mann gefunden und vieles ist heil geworden. Trotzdem blieb es natürlich eine Katastrophe und wir wussten das ja auch damals nicht. Für mich war irre, ähnlich wie bei Thomas, innerhalb von zwei, drei Wochen ist Gott mir in verschiedenen Situationen dreimal sehr markant begegnet. Ja, für jede Sache, wenn ich sie jetzt erzählen würde, würdet ihr sagen, ja, das kann man mit Zufall erklären. Klar, dass ich einen Mann, mit dem ich lange schon mal wieder Kontakt in Berlin suchen wollte, plötzlich in einer U-Bahn traf, wo ich sonst eigentlich nie diese U-Bahn-Strecke langfuhr. Und das eine Mal an dem einen Tag dann doch. Und dann stand er genau in dem U-Bahn-Wagen, wo ich saß. Klar, kann man sagen, alles statistische Wahrscheinlichkeit. Aber irgendwann habe ich das Gefühl, ist es mehr Glaube nötig, an permanente Zufälle zu denken, als zu sagen, da ist ein Gott hinter. Und das hatte ich dann wieder begriffen. Die Frage des, warum dieser Missionar sterben musste, ist bis jetzt offen. Und ich persönlich bin einer der Ersten im Himmel, der da oben sagen wird, Gott, Jesus, kann ich noch mal ganz schnell ein paar Fragen stellen? Die bräuchte ich, ja, die da antworten. Vielleicht ist es ja gar nicht mehr nötig, aber es gibt heftige Fragen und so sind vielleicht manche von euch gerade in vollen Leitkrisen drin. Und da möchte ich auf Hiob mal kurz eingehen. Ja, Hiob, ein Buch, was ich euch sehr empfehlen möchte. Ein Buch, was zeigt, wie ein Mensch erst Kinder besitzt und dann auch eigene Gesundheit verlieren kann. Und wie er wirklich kämpft und ringt und Freunde hat. Die machen am Anfang viel richtig, dann machen sie leider eine ganze Menge falsch in den Gesprächen. Und irgendwann ist Gott so verzweifelt, klagt Gott an, frustet, volle Kanne. Und das Coole finde ich, das dürfen wir. Ja, in dem verzweifelten Sein dürfen wir Gott auch unsere Gefühle zeigen und müssen nicht so eine fromme Show spielen, ja, sondern einfach sagen, ja, ich kann nicht mehr an dich glauben oder ich verstehe das nicht, ich finde das herzlos. Und für mich ist markant, wenn man sich das Hiob-Buch anschaut, ja, dann ist es so, dass Gott Hiob antwortet. Aber er verantwortet ihm ganz anders, als man denken würde. Er erklärt ihm jetzt nicht die Situation, die am Anfang des Hiobs-Buch beschrieben wird, erklärt ihm nicht, was jetzt wieso nötig war, sondern er stellt sich als der Schöpfergott vor, als der allmächtige Gott und fragt Hiob immer wieder, warst du denn dabei, als ich die grundfesten Erde geschaffen habe? Weißt du denn, wie dies und das Tier entstanden ist? Ja, hast du denn die großen Ungeheuer, Seeungeheuer, die großen Wale, meint er wahrscheinlich damit, in den Meeren geschaffen? Und es sind zwei Kapitel, Kapitel 38, 39, schaut sie euch mal an, wo das so geht. Und dann ist interessant, dass Hiob antwortet, nun weiß ich, dass du alles kannst, Gott. Kein Form ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis geredet, sagt Hiob selbst über sich. Und dann sagt er, bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Also er hat ihn ja nicht wirklich gesehen, aber dieses, dass Gott sich ihm so vorstellt, ist wie ein eigenes Sehen, wie ein Beweis. Und Hiob kann wieder glauben. Auch da wird auch danach nicht erklärt, warum dieses Leid sein musste. Ja, wende dich an Gott im Leid. Manchmal beantwortet er Fragen, Ja? Und deshalb würde ich auch darum bitten, aber akzeptiere auch, wenn es vielleicht nicht die eine klare Antwort gibt, warum du schon so lange arbeitslos bist, warum du eine schwere, depressive, chronische Erkrankung haben musst und andere gehen fröhlich jeden Morgen zur Arbeit. Ja? Für mich sind die Glaubenshelden im Himmel ganz andere als die, die wir oft toll in ihrem Glauben hier auf der Erde sehen. Für mich sind die Glaubenshelden genau solche Personen wie du, die du vielleicht zu Hause kämpfst mit Einsamkeit, mit schwerer Krankheit, mit Schmerzen, ja, und nicht verzweifelst. Und das ist sehr viel mehr als einer, der fröhlich, gesund, vor Kraft strotzend viele Dinge tun kann. Ja, Gott hat ein ganz anderes System, Menschen zu erkennen, im Tiefe ihres Herzens. Er weiß, wem er wie viel Kraft gegeben hat. Vergleich dich nicht mit deiner Umwelt. Das ist nicht gesund. Ich möchte zur dritten Person kommen. Wieder ein Thomas, ein Professor, Thomas Kutulla. Wir haben ihn einige Jahre hier im Forum Wiedernes kennenlernen dürfen. Und ich möchte gleich einen kurzen Clip, also eine Audioaufnahme, eine Tonaufnahme von ihm vorspielen. Wir haben keinen Live-Clip. Immerhin habe ich ein Foto von ihm, was er mir gerade noch diese Woche geschickt hat. 35 Jahre, voll im Leben, erfolgreich, promoviert. Und plötzlich hat er eine ganz schwere Nierenkrankheit. Keiner weiß warum. Er ist bei zig Ärzten. Er ist hoch verzweifelt. Ja, er ist nicht Christ und merkt, er hat keinen Halt mehr. Der eine Arzt sagt ihm im Krankenhaus, es kann sein, dass sie nicht mehr lange leben. Und er fängt an, verzweifelt zu suchen. Ja, zu suchen, wo kriege ich denn Halt? Er hat ein, zwei Freunde in seinem Umfeld, Christen. Er geht in einen Hauskreis. Und dann, und da steigt jetzt dieser kurze Audioclip ein, dann erlebt er Gott. Hört mal zu.
Ich stand morgens unter der Dusche und war, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, sehr, sehr verzweifelt. Sehr, sehr deprimiert, sehr ängstlich. Deprimiert oder vielleicht sogar depressiv, weiß ich nicht. Stand da unter der Dusche, verzweifelt, wusste nicht, wie geht's weiter mit mir. Und habe, ich glaube, ich habe in dem Moment gebetet oder so. Und dann ist etwas passiert, was ich in dieser Form nie wieder erlebt habe in meinem Leben. Und zwar von der einen Sekunde auf die andere hat sich meine Stimmung verändert von völliger Verzweiflung in völlige Freude, Sorglosigkeit, Angstlosigkeit. Ich war mit einer solchen Freude erfüllt, dass ich unter der Dusche, das mag jetzt völlig paradox klingen oder grotesk, dass ich unter der Dusche lachen musste vor Freude. Wie gesagt, ich habe sowas zumindest in diesem Ausmaß seitdem nicht noch einmal erlebt. Und für mich war das eine Gottesbegegnung. Für mich war das eine Berührung durch den Heiligen Geist. Eine Art von Gotteserlebnis. Und das braucht es zusätzlich zu den Argumenten. Allein durch meine Argumente wäre ich sicherlich nicht zum Glauben gekommen. Und all diese Dinge zusammengenommen, sowohl die rationalen als auch diese persönlichen Erlebnisse, haben irgendwann dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, es ist für mich, und Sie müssen sich vorstellen, ich bin ja Wissenschaftler, es ist für mich als Wissenschaftler, also sowohl für mich als Privatmensch, aber auch für mich als Wissenschaftler, nicht mehr plausibel, nicht an den christlichen Gott zu glauben. Es macht für mich keinen Sinn mehr. Die Argumente sind einfach zu erdrückend. Es geht nicht mehr. Also ich müsste mich verbiegen. Und es wäre so eine Kraftanstrengung, mich jetzt quasi zu wehren gegen diesen christlichen Glauben. Und warum sollte ich mich dagegen wehren? Der christliche Glaube oder das ewige Leben ist ja ein Geschenk. Ich muss ja gar nicht mehr etwas erarbeiten. Der christliche Glaube erfordert nur ein einziges Opfer. Und das ist das eigene Ego. Man muss nämlich anerkennen, dass man es aus eigener Kraft nicht schafft, dass man zwar ein guter Mensch sein will, aber es nicht vollkommen schafft und dass man eben Hilfe braucht, dass man Vergebung braucht und dass man das ewige Leben als Geschenk braucht.
Ich finde ein faszinierender Bericht. Ich habe mit Thomas schon mehrere Seminare gemacht. Ich habe ihn mal gefragt, Thomas, sag mal, du hast ja nicht so eine sofortige Heilung erlebt. Er musste dann ja Medikamente nehmen. Man hat entdeckt, welches Bakterium ihm so schwer krank gemacht hat, die Nieren. Bis heute muss er beim Essen enorm aufpassen, ja, weil er noch Auswirkungen hat, diese Erkrankung, auch wenn es ihm schon wieder sehr, sehr viel besser geht, er wieder seinem Beruf nachgehen kann. Ja. Wäre es nicht cool gewesen, wenn ich Gott so ganz heilt, so wumm. Und er sagte mir, Matthias, ich glaube, dann wäre ich zu schnell wieder weg gewesen. Ich brauchte diesen Prozess zu merken, ich bin von Gott abhängig. Ich brauchte dieses mit ihm weiter im Dialog sein. Also ich fand es faszinierend, dass er das so akzeptiert, obwohl er natürlich hofft, dass er noch die letzten Auswirkungen der Krankheit los wird. Ja, für mich ein sehr, sehr ermutigender Mann. Ihr könnt auf der Homepage von Forum Wiedernest den ganzen Vortrag mal von ihm hören. Faszinierend, ja. Drei Beispiele, wie Menschen mit Zweifel umgingen, wie sie in Zweifel Gott erlebt haben, weil wir sie sich an Gott gewandt haben. Und am Ende nochmal so zusammengefasst 5 praktische Tipps. Ja, Tipps, wo ich hoffe, dass 1 oder 2 Punkte für dich neu bei sind, oder vielleicht sind sie nicht neu, aber du merkst, du musst sie wirklich mal neu umsetzen. Ja, der erste Punkt, sei ehrlich. Sei ein ehrlich Suchender. Ja, sag dir nicht durch Zweifel, ich suche gar nicht mehr, es macht alles keinen Sinn, sondern geh Fakten nach. Ja, zweitens, ja, der christliche Glaube darf durchdacht werden. Ja, er hält guten Verstandesprüfungen stand. Nochmal dieses Buch von Lee Strobel, Der Fall Jesus, sehr zu empfehlen. Er hat inzwischen ein zweites Buch geschrieben, das heißt Wunder. Da geht er die Frage des Übernatürlichen nach. Ja, gibt es wirklich Wunder? Und es ist ein sehr faszinierendes Buch, recht neu erschienen, was ich euch sehr, wenn ihr an dieser Verstandesebene kämpft, vielleicht auch so eine Persönlichkeit seid, eher wie ich, wo ich euch Mut machen würde, das zu lesen. Drittens, das finden wir bei all diesen Personen, suche Beziehungen. Auch Thomas hat ja bewusst damals dann mit Freunden, die Christen waren, Kontakt aufgenommen, weil er mir tatsächlich sagte, so sagt er das, wenn er hier stehen würde, würde er sagen, die Christen waren die einzigen, die noch eine Antwort hatten, was kommt denn nach dem Tod? Andere sagten, Regenwürmer. Keine Ahnung. Hoffentlich wird's gut. Ja, und die Christen hatten noch eine Überzeugung. Deshalb ist er diesen Weg weitergegangen, ist in den Hauskreis gegangen. Und der vierte Punkt natürlich, gerade für dich, wenn du vielleicht Christ bist, aber in einer schwierigen Phase, suche wieder neu die Beziehung zu Gott. Ja, vielleicht regelmäßig mit jemandem zusammen zu beten. Lies bewusst die Bibel. Vielleicht Bücher, die dir früher geholfen haben, schau sie nochmal dir an. Die Psalmen sind fantastische Briefe an einen selbst, oft wenn man sie liest in seiner Not. Und das letzte ist so ein ganz konkreter Tipp, ich nenne es die Gebetsantwortsliste, ja, eine seelsorgerliche Hilfe. Wie funktioniert diese Gebetsantwortsliste? Und ich würde dir Mut machen, fang vielleicht heute schon mit ihr an, ja. Ich habe das seit Jahren hinten in meinem Tagebuch drin, dass ich 3 Spalten habe. Datumsspalte, dann Anliegen des Gebetes und Datum, wann Gott geantwortet hat. Das heißt, wenn ich irgendwas Wildes erlebe, irgendwas Markantes erlebe und denke, Herr, hilf mir, das zu verstehen. Oder wie soll ich mich verhalten? Dann schreibe ich das auf. Und es sind manchmal Sachen, die erst nach einigen Tagen vielleicht relevant werden. Und ich mache das auch nicht jeden Tag, sondern jeden vierten jede Woche mal ein Anliegen. Und dann schaue ich nach 2, 3 Wochen mir diese Gebetsantwortsliste an. Und dann gehe ich die Punkte nochmal durch. Oft 3, 4, die sich in diesen 1, 2 Wochen aufgesummiert haben. Und dann schaue ich, wie hat denn Gott geantwortet? Und ich bin immer wieder erstaunt. Gott antwortet sehr viel mehr, als ich sonst wahrnehmen würde. Seitdem ich das mache, ja, diese letzte Spalte dann auszufüllen, merke ich, Gott antwortet. Natürlich steht in der letzten Spalte auch mal was, wow, Herr, verstehe ich weiterhin nicht, ist so der nächste Punkt, wo ich gerne bei dir oben nochmal Audienz haben möchte, wenn ich bei dir ankomme und das fragen. Aber sehr oft, und ich bin echt erstaunt, wie oft, ist plötzlich doch etwas an Antwort gekommen, was mir gar nicht so auffiel, weil ich gar nicht mehr so genau hingeschaut hatte. Und da würde ich euch sehr Mut machen, wenn ihr in Zweifeln und Glaubenskrisen seid und möchte gerne noch beten. Lieber Herr, du siehst jeden, der jetzt hier dabei ist und du siehst, wo er steht. Herr, wir haben verschiedene Personen angesehen und vor allem Thomas, der Zweifler, den du uns in deinem Wort vorstellst, ist für mich so markant. Ja, Wunder erlebt und trotzdem in riesigen Zweifeln, weil das, was dann kommt, dass Jesus am Kreuz stirbt, absolut nicht reinpasst. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation in deinem Leben, da passt was überhaupt nicht. Dann sprich mit Gott, sprich mit Christen, lies die Bibel. Danke, Herr, dass du uns da begegnen möchtest in deinem Wort. Das ist genial, dass du das zusagst, dass du uns nie verlassen möchtest. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.